Your hamstrings are the foundation of leg mass. Ignore them and your legs will never look complete. Ja? Weiß nicht, ob du weißt, wer es gesagt hat. Ja? Weißt du es?
Ich weiß es nicht, aber okay. Können gleich noch drauf zu sprechen kommen. Es hört sich fast danach an, als hätte die Person mit mir gesprochen. Mit meinem alten Ich, mit meinem ganz jungen Ich.
Okay. Was sind deine ersten Gedanken dazu? Und dann verrate ich dir danach, wer es gesagt hat.
Ja, interessiert mich auf jeden Fall, wer es gesagt hat. Also ich würde anteilig zustimmen. Kommt natürlich ganz darauf an, welche Perspektive wir einnehmen. Also wenn wir das jetzt einfach mal im Bodybuilding-Kontext betrachten, kann man sagen, dass die Hamstrings eine enorm wichtige Rolle einspielen in jeglichen seitlichen Posen, also Side Chest, Side Triceps, aber beispielsweise auch den Rückenposen, heißt Back Double Biceps, Back Lat Spread, Back Relax etc. Wir können bei den seitlichen Posen auch kompensieren, wenn wir jetzt kurz bei diesem Wettkampf-Bodybuilding-Kontext bleiben möchten, indem wir gegebenenfalls sehr starke Adduktoren haben, die wir dann nutzen, um uns so ein bisschen Hamstringmasse hinzuzuschummeln bei den seitlichen Ansichten, indem wir einfach die Adduktoren nutzen, um das gesamte Fleisch sozusagen zur Seite zu drücken. Aber wenn wir schwache Hamstrings haben, werden wir es bei dem heutigen Niveau auf den Bodybuilding-Bühnen auch sehr schwer haben, insbesondere eben auch bei den genannten Posen.
Mhm. Okay, soll ich dir verraten, wer es war?
Gerne.
Dorian Yates. Hätte man, also als ich es dann gelesen hatte oder rausgesucht hatte, ja klar, hätte auch jeder sagen können aus der damaligen Zeit. Ne? Aber ich hätte es von ihm gar nicht so als erstes gedacht, tatsächlich. Mhm. Obwohl er da, glaube ich, auch gut dastand halt. Ne? Da können wir vielleicht so gleich auf den nächsten Punkt kommen. Thema, also grundsätzlich ist ja die Struktur des Podcasts, wirklich Schwachstellen auszumerzen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Zuhörer jetzt sagen würde, okay, ja, ich würde schon sagen, dass das bei mir jetzt unterentwickelt ist, haben ja viele immer erstmal, sag mal, welche Perspektive wirst du als Coach eingehen? Ne? Viele würden jetzt erstmal fragen, unter Umständen war dann viel so, ja, welche Übungen würdest du denn machen? Was sind denn die besten Übungen, die da am meisten Potenzial haben, das zu verbessern?
Ja, also ich glaube, dass es bei den Hamstrings ganz, ganz wichtig ist, auch auf die Anatomie zu blicken und nicht nur in Übungen zu denken, weil man durch dieses anatomische Verständnis auch ein besseres Verständnis darüber gewinnt, was gewisse Übungen eigentlich machen. Heißt, wie wir durch gewisse Gelenkspositionen gegebenenfalls auch Muskellänge verändern von bestimmten Muskeln. Es ist eben nicht nur ein Muskel, der Beinbeuger, können wir vielleicht auch noch ganz kurz ansprechen. Und wie diese Veränderung der Muskellänge potenziell dann auch einen Effekt auf den Muskelaufbaustimulus haben, den wir durch die jeweilige Übung induzieren. Und bei dem in Anführungsstrichen Beinbeuger handelt es sich eben nicht um einen Beinbeuger. Ich glaube, wenn man ja relativ oberflächliche Inhalte auf Social Media konsumiert, kann das einem mal schnell suggeriert werden. Was einem auch oft suggeriert wird, ist, das ist die beste Übung für die Beinbeuger und diese Übung solltest du nicht machen, weil sie schlechter als die andere Übung in einer Studie performt hat. Was dann aber oft nicht kommuniziert wird, ist, bezogen auf welchen Muskel hat denn diese jeweilige Übung besser performt. Und da kommen wir jetzt zu dem springenden Punkt aus meiner Sicht beim Thema Beinbeuger-Hamstring-Training, dass wir über eine Muskelgruppe sprechen. Also wir haben die Hamstrings, im Deutschen spricht man da eher von der ischiochondralen Muskulatur. Und wenn man schon mal diese Begrifflichkeit nimmt, kann man so ein wenig ableiten, wie die Muskulatur aufgebaut ist, beziehungsweise über welche Gelenke sie zieht. Weil wir haben im Endeffekt Beinbeuger, die aber nicht nur auf das Bein, beziehungsweise spezifischer ausgedrückt das Kniegelenk wirken, sondern auch auf das Hüftgelenk. Also bei den Hamstrings spricht man im Grunde von drei Muskeln, dem Bizeps femoris, also wird ja auch oft vom Beinbizeps gesprochen. Das ist der Bizeps femoris, der hat einen kurzen und einen langen Kopf. Und wir haben den Semimembranosus und den Semitendinosus. Und all diese Muskeln haben bis auf den kurzen Kopf des Bizeps femoris auch eine Wirkung auf das Hüftgelenk. Und zwar strecken sie auch im Hüftgelenk. Heißt, wir haben bei diesen Muskeln eben nicht nur Kniebeuger, sondern wir haben auch gleichzeitig Hüftstrecker. Beim kurzen Kopf, wie erwähnt, ist es so, der hat seinen Ursprung nicht am Sitzbeinhöcker, wie die anderen genannten Hamstrings, also am Becken, an der Hüfte, sondern am Femur, also am Oberschenkelknochen. Und der zieht dann über das Kniegelenk hin zum Unterschenkel, wo er dann seinen Ansatzpunkt hat. Und dementsprechend hat er nur eine Wirkung auf das Kniegelenk. Das sind jetzt die Hamstrings, die ischiochondrale Muskulatur im Deutschen. Aber wir haben auch noch weitere Beinbeuger, die nicht zu den Hamstrings gehören. Und zwar den Sartorius gracilis und dann auch noch den Popliteus. Auch ein Muskel, den muss man jetzt auch nicht im Detail besprechen. Genauso auch nicht wie den Sartorius oder die anderen Muskeln. Was viel mehr relevant ist, ist, dass diese einfachen Gegenüberstellungen, die oft auf Social Media gemacht werden, von wegen sitzender Beinbeuger, wir werden ja mit Sicherheit auch noch über Übungsvariationen oder verschiedene Übungen sprechen. Sitzender Beinbeuger ist besser als liegender Beinbeuger. Den liegenden Beinbeuger solltest du oder musst du nicht machen. Wenn wir jetzt einfach Beinbeuger aufbauen wollen, uns ist egal, ob wir quasi ganzheitliches Muskelwachstum fördern wollen oder nicht, kann man das vielleicht so stehen lassen, macht den sitzenden Beinbeuger, macht vielleicht noch eine Hip-Hinge-Variante, also eine hüftstreckende Übung, wo die Kniegelenke relativ gestreckt sind. Aber wenn es uns darum geht, wirklich Muskelaufbau in Anführungsstrichen zu maximieren, müssen wir eben ein bisschen über diese einfachen Gegenüberstellungen hinausdenken.
Hast du schon mal genau, wie ich es gerne haben wollte, zum Start quasi einmal das Fundament gelegt für die Episode und das einmal sehr, sehr schön dargelegt. Ja, wie du so schön sagst, es ist leider nicht damit abgegolten, einfach die Best Practice von Social Media zu übernehmen, weil das machen wahrscheinlich sowieso die meisten schon. Ja, ist jetzt ganz oft in den Episoden rausgekommen, dass mittlerweile schon ziemlich viele Leute ziemlich ähnliche Trainingsabläufe, Trainingsstrukturen, Trainingssequenzen verfolgen. Ja, dass das quasi immer mit diesen Trends natürlich auch kommt, einhergeht. Aber wie du so schön gesagt hast, sich mal zu überlegen, habe ich in der Vergangenheit unter Umständen eine dieser beiden Bewegungen, eher übers Kniegelenk, eher über die Hüfte, ja, ein bisschen akzentuiert, da mehr gemacht, weniger gemacht, habe ich das überhaupt gar nicht so auf dem Zettel gehabt oder ist, ja, da mich überhaupt mit beschäftigt. Das ist sicherlich einer der ersten Punkte. Gibt es denn irgendetwas, wo du sagen würdest, das ist quasi so potent, dass es eigentlich fast bei jedem Einsatz finden sollte? Gibt es so etwas aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus?
Ja, also wenn wir jetzt über Leg-Curl-Varianten sprechen, kann man mit Sicherheit sagen, dass wenn man quasi mit einem Schlag so viel wie möglich treffen möchte, dann würde man gut beraten sein, den sitzenden Beinbeuger zu wählen. Da ist jetzt das Ding, da kann ich auch an mein früheres Ich zurückdenken und das wird vielleicht die eine oder andere Person, die hier zuhört, auch betreffen. Es gibt tatsächlich heutzutage immer noch Studios, die keinen sitzenden Beinbeuger haben und da wäre diese Empfehlung ja jetzt in Anführungsstrichen kontraintuitiv einfach nicht möglich in die Umsetzung zu bringen. Und da kommen wir auch wieder zu dieser Gegenüberstellung. Lying Leg Curl, also liegender Beinbeuger schlecht, sitzender Beinbeuger gut. Sitzender Beinbeuger gut, ja. Er ist potenter, wenn man es quasi pro Dosis betrachtet. Sagen wir mal einfach einen Arbeitssatz, wenn es um eben den langen Kopf des Bizeps femoris oder in den Semimembranosus geht, eben Anteile der Hamstrings, die im Hüftgelenk strecken, kommen beim sitzenden Beinbeuger mehr in Hüftbeugung, bringen diese dadurch eben mehr auf Muskellänge und laut der vorhandenen Forschung führt das eben auch zu mehr Muskelaufbau. Das Ding ist jetzt aber, das heißt nicht, dass der liegende Beinbeuger keine Hypertrophie für diese Muskeln erzeugt. Also auch mit dem liegenden Beinbeuger werden wir alle Beinbeuger trainieren. Genauso auch, wenn wir zum Beispiel Hip Hinges ausführen, also zum Beispiel einen Romanian Deadlift, das ist ja auch so eine Übung, die hat vielleicht auch die eine oder andere Person mitbekommen, so ein wenig verteufelt wurde für Hamstring-Hypertrophie. Es kommt mit Sicherheit auch darauf an, wie man diesen Romanian Deadlift ausführt. Also man kann daraus ja auch schnell mal einen Conventional Deadlift machen, indem man sehr stark in Kniebeugung geht. Aber wenn man ihn konventionell mit einer leichten Kniebeugung ausführt, scheint das eben auch ein sehr, ja, potentes Werkzeug dafür zu sein, eben die Hamstrings zu trainieren. Da gab es jetzt zum Beispiel auch zwei Studien aus 2025, wo das in trainierten Personen genauso eben auch festgestellt wurde. Also die prozentuale Veränderung war nicht so groß wie jetzt zum Beispiel bei einem sitzenden Beinbeuger, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, da einfach relativ viel abzudecken. Zum Beispiel in Kombination mit einem liegenden Beinbeuger oder zum Beispiel auch einem stehenden Beinbeuger. Das ist ja auch eine Übung, die es in vielen Studios, eine Maschine, die es in vielen Studios gibt, die bei diesen Diskussionen immer so ein wenig außen vor gelassen wird, die man auch je nach Maschine variabel einsetzen kann. Heißt, ich kann einen stehenden Beinbeuger eher mit einer hüftgestreckten Position ausführen, also eine Hüftstreckung, indem ich meine Glutes leicht anspanne, den Oberkörper sozusagen in Achse mit dem Unterkörper, mit dem Unterschenkel halte. Aber ich kann auch über eine leichte Vorlage arbeiten und dementsprechend dann vielleicht etwas mehr Reiz für Semimembranosus, Semitendinosus und langen Kopf des Bizeps femoris rausholen.
Okay, also ich hab das nicht mitbekommen, dass Hip Hinges jetzt nicht mehr so potent sind. Es kommt
auf den Hip Hinge drauf an. Also okay, der ADL wurde, so wie ich das mitbekommen habe, so ein bisschen ins Ausgeschossen. Dafür
die Hyper-Extension sozusagen.
45 Degree Hip Extensions, okay, beziehungsweise Hyper Extensions, ins positivere Licht gerückt, auch gar nicht mal aus meiner Sicht aus falschem Grund, aber nur weil wir ein gewisses Maß an Kniebeugung beim ADL haben, heißt das nicht, dass die Hamstrings automatisch keinen Reiz erfahren, weil sie eben quasi auf der einen Seite am Ursprung auf Dehnung gebracht werden durch die Hüftbeugung und gleichzeitig aber diese Kniestreckung haben. Oder beziehungsweise Kniebeugung und dann in der überwindenden Phase Kniestreckung. Das hat mit Sicherheit auch irgendwo seine Grenze. Wir wissen zum Beispiel auch, dass entgegen der Annahme, die es ganz früher, wo wir beide schon trainiert haben, aber viele Zuhörer vielleicht noch nicht, dass die Kniebeuge quasi die All-in-One-Maßnahme für den Unterkörper ist. Es ist eher nicht so. Also wir werden relativ wenig Reiz für die Hamstrings in Bezug auf Muskelaufbau erfahren, wenn wir eine Kniebeuge durchführen, was auch so ein wenig dann zu der Ableitung führt, okay, wenn ich jetzt mit sehr viel Kniebeugung beim ADL arbeite, bei jeglichen Deadlift-Varianten, wird mir gleiches Blühen sozusagen, aber grundsätzlich sind Romanian Deadlifts dahingehend eben auch ein effektives Werkzeug.
Das würde mich dann quasi schon zur nächsten Frage führen. Ja, also ich glaube, das Argument, was dann natürlich gern ins Feld gezogen wird, ist dann wieder diese Reiz-zu-Ermüdungs-Ratio, dass wir möglichst viel Reiz und wenig Ermüdung, also wenig Kosten haben, was dann natürlich bei so einer Hyper-Extension definitiv der Fall ist und auch stabiler ist. Ja. Meistens aber auch, das ist jetzt so ein bisschen, um einfach die Hörer auch so ein bisschen zu kitzeln und die Leute, die das sagen, die Leute, die das dann propagieren und sagen, ja, das brauchst du eigentlich gar nicht, weil viel zu viel Ermüdung, die sind die diese Übungen schon sehr, sehr schwer in der Vergangenheit doch gerne ausgeführt haben, in denen sie ja vielleicht noch ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, nicht reflektierter, aber dem Ego noch mehr Zuspruch oder mehr Fortlauf gegeben haben, was natürlich für die Entwicklung, zu der Entwicklung beigetragen hat, zu dem Zeitpunkt, wo sie dann das dann wahrscheinlich nicht mehr gemacht haben, auch dann aus sinnigem Grund natürlich.
Ja, also ich glaube, man muss bei dieser Debatte um Ermüdungsmanagement auch immer stark da differenzieren, wo es darum geht, entweder möchte ich möglichst effizient mit meiner Zeit arbeiten, mit den Kapazitäten, die ich für Training habe, oder ich möchte eher maximieren. Wenn ich jetzt eine Person bin, die so wenig Zeit wie möglich im Gym verbringen kann oder möchte, und ich kann es mir vielleicht auch nicht leisten, dass ich eine hohe systemische Belastung habe, weil ich dann nach dem Training etliche Meetings leite oder ähnliches. Ja, vielleicht ist dann eine Deadlift-Variation nicht immer das Mittel der Wahl, aber im Endeffekt jegliche Form von leistungsorientierten Training bringt Ermüdung mit sich. Vor Ermüdung sollte man keine Angst haben, man sollte sie nur adäquat managen. Und da gibt es eben auch keine pauschale Aussage, die getroffen werden kann, wie Romanian Deadlifts haben eine suboptimale Stimulus-to-Fatigue-Ratio oder ähnliches. Es ist immer im individuellen Kontext zu betrachten. Einerseits, was hat die Person für Bedürfnisse und was hat die Person im Endeffekt auch für Kapazitäten? Weil das ist das Gleiche mit Trainingsvolumen. Es mag sein, dass manche Personen für gewisse Muskelgruppen, vielleicht auch für die Hamstrings, bei einer relativ ausgeglichenen Übungsauswahl, wo es nicht nur darum geht, Stretch zu überladen, sondern wo man auch eher vielleicht die eine oder andere Übung hat, die schwerer in der Kontraktion ist, weniger Muskelschaden erzeugt, trotzdem bei einem moderaten Volumen sich nicht bis zur nächsten Einheit adäquat erholen kann. Es gibt aber genauso Personen, die können deutlich mehr verkraften. Und dementsprechend ist es bezogen auf die Hamstrings, aber eben auch bezogen auf andere Muskelgruppen immer wichtig zu beachten, dass die Dosis individualisiert werden sollte und vor allem diese Empfehlungen von sehr engen Spannen für das, was kann man verkraften, was sollte ich machen, sehr kritisch zu betrachten sind, weil das weder die Forschung hergibt noch die Praxis, wenn man mal mit ein paar unterschiedlichen Leuten über die Jahre zusammengearbeitet hat.
Genau, und deswegen bist du hier im Podcast, um genau diese Erfahrungswerte mal so ein bisschen rauszukitzeln und zu schauen, okay, gibt es da vielleicht Tendenzen, aber individualisieren musst du es natürlich sowieso immer, das ist völlig klar. Genau, wenn wir jetzt einfach mal, jetzt nochmal, bevor wir jetzt wirklich die Übung wirklich auch nochmal einzeln so ein bisschen durchgehen und vielleicht auch nochmal so nach Cues suchen, habe ich jetzt auch schon mal im Podcast erwähnt. Die Idee zu dieser Podcast-Serie kam mir im Training. Ich wollte da eigentlich so eine ganz kurze Episode draus machen. QFM wollte ich das einfach nennen. Einfach Leute einladen und die besten Cues für entsprechende Muskelgruppen raushauen. Das machen wir sicherlich zum Ende. Aber um jetzt noch mal so ein bisschen davor gelagert hinzugehen und zu sagen, hey, du hast vielleicht genau eher Übungen, die über die Hüfte und wahrscheinlich eher den Stretch akzentuieren und du hast Übungen, die wahrscheinlich eher andersrum die Kontraktion akzentuieren. Wie würdest du da vorgehen? Wie würdest du das gewichten, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, das ist wirklich eine Schwachstelle ersichtlich? Wie würdest du da vorgehen erstmal?
Ja, also grundsätzlich muss man ja auch erstmal differenzieren. Bringe ich einen biartikulären Muskel, also ein Muskel, der über zwei Gelenke zieht, über eine Manipulation der Gelenksstellung auf mehr Dehnung, und habe ich in dieser Gelenksstellung bzw. in dieser gedehnteren Position auch eine hohe Last. Und wenn ich beides miteinander kombiniere, habe ich potenziell einen sehr hohen Reiz, gleichzeitig aber potenziell eben auch mehr muskuläre Ermüdung, die mir zum Beispiel verwehrt, eine bestimmte Satzanzahl zu überschreiten. Da ist die Schwelle eben bei jeder Person geringer oder höher. Und ganz bezogen jetzt auf die Beinbeuger bzw. Hamstrings muss man sich dann auch immer anschauen, über welchen Muskel sprechen wir jetzt genau, weil der sitzende Beinbeuger wird in Summe wahrscheinlich mehr Muskelschaden kreieren als beispielsweise der liegende Beinbeuger. Aber ich hatte ja auch schon diesen Musculus Sartorius, den nennt man im Deutschen auch Schneidermuskel, weil der quasi, ja, vereinfacht gesagt, den Oberschenkel in zwei Hälften schneidet. Also das ist der Muskel, den man, wenn man sehr, sehr lean ist, auch relativ hervorpoppend sieht am Oberschenkel, der nicht zu den Basti-Muskeln gehört oder dem Rectus Femoris, also kein Quad-Muskel ist, sondern der Muskel zieht quasi von der Außenseite bei der Hüfte zur Innenseite des Kniegelenks. Und hier ist eben die Sache, dieser Muskel streckt nicht das Hüftgelenk, sondern er beugt das Hüftgelenk, was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir bei einem liegenden Beinbeuger durch die hüftgestrecktere Position und gleichzeitig eben die Kniestreckung in der Ausgangsposition den Sartorius mehr auf Muskellänge bringen als zum Beispiel den langen Kopf des Bizeps femoris. Und dementsprechend kann man da nicht pauschal sagen, okay, das ist jetzt eine Stretch-Biased-Übung und das ist eine Contraction-Biased-Übung, sondern es ist immer muskelspezifisch zu betrachten. Aber wie schon erwähnt, ist es natürlich so, dass man einfach mehr Muskeln der Hamstrings bzw. der beinbeugenden Muskulatur bei einem sitzenden Beinbeuger auf Länge bringt im Vergleich zu einem liegenden Beinbeuger, wo das im Grunde nur für den Sartorius zutreffend ist. Und wenn man da jetzt quasi nochmal einen ganz kurzen Blick darauf wirft, welche Übungen uns sozusagen in einem Vakuum betrachtet am meisten bringen, wenn man einen sitzenden Beinbeuger zur Verfügung hat, würde ich diesen grundsätzlich in die Planung aufnehmen. Genauso wie eine hüftstreckende Bewegung, sei es ein Romanian Deadlift oder eben 45-Degree Hip Extensions. Da kann man auch jetzt die Überlegung anstellen, ist es überhaupt zwangsläufig notwendig, dass man eine solche hüftstreckende Bewegung, einen Hip Hinge, integriert? Was da potenziell auftreten könnte, ist, dass wir durch eine hüftstreckende Bewegung, also Romanian Deadlift etc., mehr den proximalen Anteil der Hamstrings trainieren, also der Rumpf näher ist, beziehungsweise näher zum Ursprung, also nahe der Hüfte, diesen regionalen Anteil sozusagen der Muskeln, und durch beinbeugende Varianten eher die kniegelenksnahen Anteile. Da gibt es, meine ich, keine Hypertrophie-Studien, also keine Studien, wo wirklich Muskelaufbau regional gemessen wurde, aber es gibt zumindest Aktivierungsdaten, die darauf hindeuten. Also es liegt nahe, beide Kategorien sozusagen abzudecken als Fundament sitzender Beinbeuger und hüftstreckende Bewegung. Und wenn ich dann eben sozusagen mehr Fokus auf die Hamstrings habe, das jetzt vielleicht nicht meine Priorität Nummer C ist, wenn man von Priorität A, B, C spricht, A sind meine schwächsten Muskelgruppen, Priorität C sind meine stärksten Muskelgruppen, dann würde ich auch zum Beispiel in Erwägung ziehen, einen liegenden Beinbeuger noch zu integrieren. Und dann ist halt die Frage, wie hoch soll meine Trainingsdosis bezogen auf Volumen pro Woche, pro Einheit aussehen. Und dann kann man sich eben überlegen, wie verteile ich das, ausgehend eben von dem, was ich von meiner Trainingshistorie beispielsweise schon weiß. Heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, durch den sitzenden Beinbeuger erfahre ich, auch wenn ich die Übung lange in der Planung habe und da eben eine gewisse Akklimatisierung stattfindet, ich vielleicht robuster gegenüber Muskelschäden werde, trotzdem relativ viel Schaden, subjektiv gesprochen, anhand von Muskelkater, dann macht es vielleicht Sinn, andere Übungen wie zum Beispiel einen liegenden oder einen stehenden Beinbeuger mehr zu skalieren, in Anführungsstrichen. Also da die Dosis sozusagen anzuheben, während vielleicht beim sitzenden Beinbeuger die Satzanzahl moderater bleibt. Aber auch da, das ist definitiv keine Pauschalantwort. Wenn ich da jetzt zum Beispiel von mir gerade berichten würde, ich führe zweimal die Woche sitzenden Beinbeuger aus und habe zusätzlich noch einmal beziehungsweise zweimal drei Sätze liegender Beinbeuger. Hamstrings ist eine Priorität von mir, das sei noch dazu gesagt. Hab in beiden Einheiten dementsprechend sechs Sätze Leg Curls und in einer Einheit auch nochmal zwei Sätze 45-Degree Hip Extensions, also die Übung an der Hyper-Extension, wo man nur über das Hüftgelenk dynamisch arbeitet. Aber das ist sicherlich eine Dosis, die nicht für jeden angemessen ist. Wo man dann halt einfach drauf schauen muss, wie hoch ist der Bedarf und wie bilde ich diesen Bedarf sozusagen am besten in Bezug auf die Übungsauswahl dann in meiner Trainingsplanung ab.
Mhm. Finde ich super interessant, dass man versucht quasi dadurch die Priorität natürlich auch mehr Arbeit reinzustecken, und wenn man auch merkt, okay, ich kann sie tolerieren und ich profitiere davon in Form der Performance, ja, mal abgekoppelt grundsätzlich vom Hamstring-Thema, hast du da in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit gemacht, das bei Athleten oder auch bei dir selber zeitlich zu erhöhen, den Aufwand, ihn dann zurückzufahren und die Erträge zu sichern sozusagen?
Das ist ein interessantes Thema. Ja. Da könnten wir jetzt sehr ausschweifend werden, aber ich versuche es zumindest in meinem Monolog zu verhindern. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir nicht nur eine breite Spanne an Wiederholungszahlen nutzen können, um Hypertrophie zu erzeugen, sondern wir können auch eine breite Spanne an Satzvolumen absolvieren und Hypertrophie erreichen. Und je nachdem, wo wir uns in diesem Spektrum befinden, erzeugen wir eben etwas mehr Muskelaufbau oder eben etwas weniger. Was allerdings nicht unbedingt aus der Forschung hervorgeht, ist, dass nur weil ich von einer höheren Dosis in Relation betrachtet zu dem, was ich vielleicht in Vergangenheit gemacht habe, von mehr Volumen profitiert habe, dass ich zwangsläufig auch dieses höhere Volumen benötige, um diese Muskelmasse, die ich in dieser Zeit mit dem höheren Volumen hinzugewonnen habe, zu konservieren. Also man spricht da ja quasi dann von der Erhaltungsdosis versus der Dosis, die notwendig ist, um Muskelaufbau zu erzeugen. Und da kann man definitiv anhand der vorhandenen Literatur ableiten, dass das weniger Arbeit ist als das, was wir benötigen, um Muskelaufbau zu erzeugen. Also auch um quasi erstmal diese minimal effektive Dosis zu erreichen. Aber das hängt natürlich immer ganz davon ab, wo bewegt man sich. Heißt, je näher ich mich an meiner maximal effektiven Dosis sozusagen bewege, der höchsten Satzanzahl, von der ich noch Muskelaufbau erreichen bzw. erwarten kann, zumindest in einem bestimmten Zeitraum, desto mehr Puffer habe ich wahrscheinlich auch zu reduzieren. Wenn ich jetzt pro Woche für eine Muskelgruppe nur 4 Sätze verrichte, habe ich wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, diese 4 Sätze um ein Drittel zu reduzieren oder 75%, was auch immer, sodass ich dann nur noch 1 bis 2 Sätze mache. Für manche Outlier mag das, also Personen, die da Ausreißer sind sozusagen, mag das schon funktionieren. Aber je extremer wir unterwegs sind in Bezug auf das Volumen, desto mehr können wir uns auch eine Volumenreduktion schlussendlich leisten, was jetzt nicht heißen soll, dass wir Volumen pauschal ins Unermessliche anheben sollen. Ich meine, da kommen wir auch wieder auf den Punkt von, was verkrafte ich nicht, von was profitiere ich. Also nicht nur, was verkrafte ich hinsichtlich der Muskulatur und dessen Regeneration, sondern auch meinen anderen Strukturen, weil es mag vielleicht sein, dass ich in der Theorie für beispielsweise meine Hamstrings 20 Sätze die Woche machen könnte für 3-4 Wochen, aber dann fängt plötzlich an, mein Kniegelenk zu meckern und das ist dann nicht unbedingt meine praktisch relevante maximale Dosis, für die ich mich interessieren sollte, sondern es ist eine zu hohe Dosis, auch wenn ich muskulär sozusagen da zumindest zeitweise mit wegkommen würde. Weil wenn ich im Anschluss eine Pausenzeit habe, bedingt durch dieses höhere Volumen, deutlich weniger oder vielleicht gar nichts machen kann in einer Extremsituation, werde ich unter dem Strich wahrscheinlich deutlich mehr davon profitieren, wenn ich einfach etwas Kapazität offen lasse in Bezug auf die Erholung. Aber um da quasi auch jetzt zu einem Punkt zu kommen, ist es definitiv so, dass wenn man mit höherem Umfang hantieren möchte, wenn man das testen will, je höher man mit dem Volumen kommt, desto naheliegender ist es eben, sogenannte Spezialisierungsphasen zu durchlaufen, wo ich gleichzeitig dann eben proportionale Stärken runterfahre in Bezug auf die Satzanzahl und dann gegebenenfalls nach 8 bis 12, 12 bis 14 Wochen wieder auf eher ein balancierteres Programming übergehe. Und das ist meiner Erfahrung nach definitiv nicht damit verbunden, dass nur weil man danach wieder etwas weniger macht, dass man diese Muskelmasse verliert, die man davor hinzugewonnen hat.
Genau, da wollte ich drauf hinaus, einfach was da dein Erfahrungswert ist in die Richtung, weil ich glaube, gerade im Dachraum ist das ja thematisch, glaube ich, wird es wahrscheinlich eher totgeschwiegen, so, da darfst du ja nicht so viel Volumen machen, weil dann ist das ja auch nicht so gut, weil wieder die Ermüdung und so weiter und so fort. Finde ich halt immer ein sehr, sehr interessantes Thema, wenn man genau sich mal mit Coaches unterhält, was man dann wirklich mit den Athleten tatsächlich macht und dass das ganz oft dann was ganz anderes ist und auch oftmals was anderes ist als das, was auf Social Media dann tatsächlich passiert. Dass man sich da halt schnell als Athlet verlaufen kann, der sich halt selber coacht, dass man halt vielleicht zu sehr in die eine Richtung geht und sagt, ja, Hauptsache Progressive Overload, ja, habe ich auch schon oft gesagt, was für mich schon so ein Totschlagargument geworden ist. Wenn das passt, dann passt Muskelaufbau immer, was ich nicht so sehe tatsächlich, wenn man halt zu niedrig geht. Und in die andere Richtung, klar, kann man natürlich zu viel machen und sich dann, auch dort limitieren halt, ne? Aber den das zu finden zu dem Zeitpunkt, wo man halt entsprechend gerade die Priorität setzt, das ist natürlich die Kunst dieser ganzen, dessen, was wir hier tun. Ja,
ja, ich, vielleicht um das noch einzuwerfen.
Immer.
Also ich gebe dir grundsätzlich recht, in dem Sinne, dass nur, weil man Progression erzielt, das nicht damit gleichzusetzen ist, dass man das Beste in Anführungsstrichen aus seinen Möglichkeiten herausholt. Aber es kommt aus meiner Sicht ganz darauf an, wo befindet man sich im Konkreten mit der Satzanzahl beispielsweise, mit dem Trainingsvolumen. Weil was man sich bewusst machen muss, ist, dass es zwar eben diese Dosis-Wirkungsbeziehung gibt, heißt, bis zu einem gewissen Punkt werde ich von mehr Volumen profitieren. Diese Dosis-Wirkungsbeziehung ist allerdings auch mit abnehmenden Erträgen verbunden. Und diese abnehmenden Erträge werden aus meiner Sicht vor allem für die Praxis dann relevant, wenn man sich schon bei einem moderaten bis hohen Volumen, das ist ja auch immer Auslegungssache, was man darunter versteht, befindet. Weil wenn man sich da jetzt zum Beispiel, das veranschaulicht das aus meiner Sicht recht gut, wenn man sich die Metaregression von Pellen und Kollegen, also quasi diese größte Meta-Analyse, die zuletzt eben zu dem Thema publiziert wurde, Einfluss von Volumen auf Muskelaufbau ansieht, ist es eben so, dass man dort anhand dieser etwas über 1000 analysierten Probanden gesehen hat, man hat mit in etwa 4 Arbeitssätzen pro Woche über einen Zeitraum von 8 bis 12 Wochen die minimal effektive Dosis, also wo man Muskelaufbau feststellen kann, im Durchschnitt. Das heißt nicht, dass das bei jedem so ist, aber im Durchschnitt war das anhand der analysierten Studien so. Wenn man dann quasi von diesen 2%, also diese minimal feststellbare Veränderung, die dann quasi nicht auf Messfehler zurückzuführen ist, sind 2% in der Muskelmasse. Wenn man von diesen 2%, die man eben bei etwa 4 Sätzen erreicht, auf 4% kommen möchte, also quasi verdoppeln will, muss man in etwa 10 Arbeitssätze pro Woche im Durchschnitt. Wie gesagt, das ist der Durchschnitt und trifft nicht auf jedes Individuum zu. 10 Arbeitssätze in etwa absolvieren. Heißt, wir haben mehr als das doppelte Volumen, aber ich würde immer noch behaupten, ein Volumen, was für die meisten Personen, für die meisten Muskelgruppen in der Praxis umsetzbar ist und gut erholbar. In der Regel nicht immer, aber für die meisten. Wenn man jetzt von diesen 4% auf 6% kommen möchte, muss man von diesen 10 Sätzen schon eher in Richtung 18, 19, 20 Sätze gehen. Heißt, man verdoppelt es nochmal und hat in etwa 6% Veränderung der Muskelmasse über einen Zeitraum von 8 bis 12 Wochen anhand dieser Daten. Und wenn man dann nochmal 2% will, muss man auf 30 Sätze. Was das einfach verdeutlicht, also quasi diese Dosis-Wirkungsbeziehung mit abnehmenden Erträgen, ist, dass ich mir gut überlegen muss, ob sich eine Volumenerhöhung für mich wirklich rentiert, wenn ich schon bei einem moderaten bis hohen Volumen, sagen wir einfach mal 10 Sätze plus, bin, weil die der Aufwand, den ich betreiben muss, um quasi eine weitere Veränderung, ein zusätzliches Maß an Veränderungen, die ich messen kann über einen solchen Zeitraum, das zu erreichen, muss ich einfach disproportional viel mehr Arbeit verrichten. Weshalb das aus meiner Sicht immer kontextbezogen betrachtet werden sollte, ob sich höheres Volumen selbst bei priorisierten Muskelgruppen wirklich lohnt, weil das ist jetzt auch sehr stark auf die Theorie bezogen. In der Praxis ist es natürlich so, dass wir nicht wie bei diesen Studien nur 1 bis 3 Muskelgruppen trainieren, muss man definitiv beachten, sondern wir trainieren alle Muskelgruppen und wir trainieren nicht nur 8 bis 12 Wochen, sondern wir trainieren unser Leben lang, wie auch immer. Und da kommt dann natürlich auch das Thema Belastbarkeit wieder mit rein, über was wir schon gesprochen haben. Heißt, vielleicht verkrafte ich ein bestimmtes Volumen ein paar Wochen, aber dann muss ich 2 Wochen aussetzen, weil ich mich nicht mehr in bestimmte Maschinen setzen kann, wie auch immer. Das nur nochmal als Auszug zu diesem Punkt.
Hast du sehr, sehr gut dargeleitet und auch genau das damit quasi verbildlich skizziert, worauf ich hinaus wollte, dass es natürlich auch so eine Zeit-zu-Reiz-Ratio gibt in dem Sinne halt, ne? Und die meisten unter uns diesem Sport schon sehr, sehr viel Kapazitäten im Leben einräumen, Aber wenn man das halt langfristig machen will, wie wir beide das auch schon machen oder hoffentlich auch viele andere der Hörer, nicht nur 5 Jahre, sondern 10, vielleicht 20 oder mehr Jahre machen will, am Ende man schon merkt, dass es einfach mit diesem maximalen Ansatz in dem Sinne, was ich an Zeit investiere im Gym pro Woche etc., dass das meistens nicht das zielführendste ist, sondern dass man diesen Faktor schon mit einkalkulieren sollte. Und da hast du das sehr, sehr gut dargelegt, dass ich da einfach mit mehr Arbeit irgendwann einfach mir in anderen Bereichen so viel Kapazitäten klaue, dass Regeneration im Gesamtlebensthema und Sozialisation einfach so zu kurz kommen, dass du damit nicht der beste Hypertrophie-Athlet werden kannst, höchstwahrscheinlich. Es sei denn, du hast dir ein Leben gebaut, was darauf ausgelegt ist und das auch deine innere Motivation ist. Was es durchaus gibt, ist sehr, sehr selten, aber es gibt's. Möchte ich nicht ausschließen, immer ganz wichtig zu sagen. Ne? Alright. Genau, wenn wir nochmal am Ende so ein bisschen drauf eingehen, die einzelnen Übungen. Wir haben ja schon mal so ein bisschen rauskristallisiert, hast gesagt, so die Basis könnte durchaus ganz gut sein, sitzender Beinbeuger und ein Hip-Hinge. Hast du da so Go-To-Cues, wo du sagst, ey, die funktionieren im Coaching eigentlich mal sehr, sehr gut. Die finde ich als sehr, sehr praktikabel.
Ja, also vielleicht mal, um mit den Beinbeugern zu beginnen. Also es heißen ja nicht nur Beinbeugermaschinen, sondern im Englischen Leg Curls. Und ich benutze da immer so ein bisschen die Denke, Curls sind Curls, weil viele an Leg Curls so herantreten, dass sie bewusst oder unterbewusst meinen, das ist jetzt eine Übung für den Unterkörper. Ergo, Unterkörper, große Muskelgruppe, ich muss viel Gewicht bewegen. Aber bei Leg Curls sieht man einfach sehr, sehr häufig, dass sich während der Übungsausführung deutlich mehr Segmente des Körpers bewegen, als sich eigentlich bewegen sollten. Also wir haben ja hier bei Leg Curls eine Isolationsübung. Heißt, wir wollen hier im Konkreten die Kniegelenksbewegung isolieren. Was man aber häufig sieht, ist, dass die Hüfte beispielsweise beim liegenden Beinbeuger nach oben geht, eine verstärkte LWS-Streckung stattfindet und teilweise auch unabhängig von Kniegelenksbewegungen. Also manchmal sieht man, okay, die Bewegung wird eingeleitet, es findet Bewegung statt, aber eher im Bereich des Beckens und nicht im Bereich des Kniegelenks, was schon sehr stark darauf hindeutet, dass man vermutlich mehr Last benutzt, als man schlussendlich nutzen sollte. Was nicht bedeutet, dass sich die Wirbelsäule nicht bewegen darf oder grundsätzlich erstmal gesprochen, aber eben auch bei der Ausführung eines Beinbeugers, weil wenn wir bei Arbeitsgewichten angekommen sind, eben stabilisierende Muskulatur wie Glutes, Rückenstrecker, Latissimus verwenden, kann es durch diese Kontraktion eben schon dazu kommen, dass sich das Becken und der Rückenstrecker etwas bewegen. Das Ziel sollte es aber sein, eben die Last zu verwenden, die ich benötige, um eben innerhalb der Range of Motion, die ich anstrebe, diese eben primär über die Beinbeuger zu absolvieren. Und da sieht man einfach sehr häufig, dass sich überschätzt wird und mehr Last verwendet wird, als es zwangsläufig sinnvoll ist. Und mit Curls sind Curls meine ich im Endeffekt, dass wir auch bei einem Bizeps-Curl nicht sehen wollen, dass sich großartig der Oberarm im Raum mitbewegt, sondern wir wollen eher dieses Punctum Fixum sozusagen haben. Im Schultergelenk jetzt in dem Fall, Schulter bleibt statisch, Unterarm bewegt sich, beziehungsweise Bewegung im Ellenbogengelenk, und gleiches eben auch bei Leg Curls. Heißt, wir wollen eher eine stabilisierte Hüfte, ein stabilisiertes Becken haben, während sich das Kniegelenk bewegt. Und da ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass nur weil man an einer Maschine arbeitet, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass wir keinen Bedarf haben, interne Stabilität aufzubauen. Weil oft angenommen wird, wir haben diese externe Stabilisierung, sei es beim liegenden Beinbeuger durch Oberschenkel bzw. eben das Polster, was ab dem Kniegelenk anfängt und über den gesamten Oberkörper ragt bzw. dafür Auflagefläche bietet. Wir haben die Griffe und oft wird dann eben angenommen, okay, das reicht sozusagen, damit ich genug Stabilität habe. Das Thema Stabilität müssen wir auch irgendwo in den Kontext setzen. Das meine ich auch gerade so ein bisschen überzogen, was auf Social Media betrieben wird. Aber mir geht es da vielmehr darum, dass wir auch andere Muskeln, die nicht beteiligt sind an der eigentlichen Bewegung, involvieren müssen, um diese interne Stabilität aufzubauen, die dann ermöglicht, dass wir so viel Kraft wie möglich aus der Zielmuskulatur kreieren können. Und beim Beinbeuger liegend bedeutet das zum Beispiel, dass wir eine gewisse Lat-Aktivierung wollen. Wir wollen eine gewisse Aktivierung der Rückenstrecker und zumindest eine leichte Aktivierung auch der Glutes. Leicht ist hier aus meiner Sicht ein wichtiges Stichwort, weil wenn wir unsere Glutes zu stark bei einem liegenden Beinbeuger kontrahieren, ist es einerseits so, dass wir unsere Leistung erstmal mindern bei der Kniebeugung durch diese starke Verkürzung im Hüftgelenk. Andererseits ist es aber auch so, dass wir durch diese starke Kontraktion des Gluteus mit den Füßen nach außen rotieren. Heißt, wir haben eine Rotation im Hüftgelenk. Und diese Rotation im Hüftgelenk erschwert es letztendlich, dass wir das Kniegelenk maximal beugen wollen. Das ist vielleicht auch so ein hilfreicher Ansatzpunkt für den Leg Curl, dass wir versuchen wollen, dass eben der Unterschenkel gerade ausgerichtet ist, einfach ausgedrückt. Also dass die Fußspitzen nach vorne zeigen und nicht nach außen oder nach innen. Es wird dann oft das Argument angebracht, okay, wenn ich nach innen die Füße zeigen lasse oder nach außen, kann ich zum Beispiel Bizeps femoris mehr akzentuieren und wenn ich nach innen gedreht bin, kann ich den Semimembranosus mehr akzentuieren. Es mag vielleicht mit EMG-Daten schon der Fall sein, aber im Endeffekt ist es so, dass wir einfach die anderen Muskelgruppen benachteiligen, die dann das Kniegelenk auch nicht mehr so gut stabilisieren können, was auch unseren Output verringert und potenziell auch unsere Langlebigkeit in Anführungsstrichen, ohne da jetzt irgendwo Angst zu schaffen, dass wenn man mit Rotation sozusagen arbeitet, dass das problematisch werden muss, aber es ist einfach nicht sinnvoll für das, was wir erreichen wollen. Heißt, wir wollen da eben einerseits diese interne Stabilität, Spannung, Körpermitte, Rückenstrecker, Lat, leicht Gluteus und wir wollen eben, dass die Zehen relativ gerade nach vorne ausgerichtet sind. Das gilt dann auch für den sitzenden Beinbeuger. Und was man dann auch noch hinzufügen kann, ist, dass wir eine leichte Dorsalflexion haben wollen. Zumindest meiner Meinung nach. Und zwar, dass wir unsere Zehenspitzen leicht Richtung Kniegelenk anziehen, sodass die Wade leicht gedehnt wird, die Schienbeinmuskulatur leicht kontrahiert wird, was uns auch mehr Stabilität im Bereich des Kniegelenks bringt, mehr interne Stabilität. Das Maß an Stabilität, was wir durch eben Muskulatur, die wir haben, aufbauen.
Alright, das ist doch schon mal ein guter Blueprint für jegliche Maschinen, die wir nun nutzen wollen. Hast du noch gute Cues oder Tipps für den Hip Hinge an sich? Gerade was vielleicht auch so die Hyperextension angeht, das glaube ich für viele immer schwer zu greifen, wenn sie das differenzieren wollen zwischen Glutes und Hamstrings.
Ja, also bei der Hyperextension haben wir im Endeffekt ein gutes Beispiel dafür, dass das Setup wichtiger ist, würde ich behaupten, als die Cues, die wir nutzen, was nicht heißen soll, dass Cues nie ihren Anwendungszweck haben. Man kann sie als Add-on nutzen, wenn das in bestimmten Phasen eben hilft, wenn man ein Bewegungsmuster erlernt etc. Aber das Setup, wie wir die Maschine ausrichten sozusagen, nimmt uns dahingehend schon recht viel ab. Und wenn das Setup nicht gut beziehungsweise passend auf uns ausgerichtet ist, bringen uns auch die Cues relativ wenig. Weil wenn wir jetzt das Beispiel von den Hyper-Extensions, beziehungsweise eben diesen 45-Grad-Hip-Extensions. Ich nutze immer ganz gerne diesen Begriff, weil Hyper-Extension suggeriert für viele, okay, wir strecken da jetzt unseren Rücken, beziehungsweise haben dynamische Bewegungen im Bereich der Wirbelsäule. Es geht bei diesem Thema ja primär darum, dass wir die Hamstrings in ihrer hüftstreckenden Funktion trainieren. Heißt, wir wollen in der ablassenden Phase auch eine Hüftbeugung erreichen. Die maximale Hüftbeugung, die uns eben möglich ist. Und um das zu schaffen, da kommen wir jetzt eben auf das Setup zu sprechen, wollen wir das Oberschenkelpad so einstellen, dass diese Hüftbeugung nicht limitiert wird. Heißt, wenn das Pad zu hoch in Richtung der Körpermitte positioniert ist, ist es im Endeffekt so, dass wir die Bewegung schon durch Rundung der Lendenwirbelsäule bzw. der Wirbelsäule im Gesamten einleiten und dementsprechend nicht diese effektive Längenveränderung im Bereich der Zielmuskulatur haben, die wir erreichen würden, wenn wir die Hüfte beugen, indem wir eben gleichzeitig auch die Wirbelsäule in einer relativ neutral ausgerichteten Position halten. Und da ist es erstmal wichtig, dass wir eben das Pad korrekt einstellen, dass eben die Hüftbeugung nicht limitiert wird.
Mhm. Was würdest du zur Kniepositionierung sagen oder zum Winkel im Knie sagen, wenn es darum geht?
Ja, also für viele oder für einige kann es unangenehm sein, mit komplett kniegelenksgestreckter Position zu arbeiten. Heißt, da könnte man zum Beispiel mit einem Pad arbeiten, was man sich knapp über dem Kniegelenk, also zwischen dem Oberschenkel und dem Oberschenkelpolster, anbringt und dadurch eben eine leichte Kniebeugung hat, die man dann quasi statisch aufrecht erhält, während man eben diese hüftbeugende und hüftstreckende Funktion ausübt. Und auf der anderen Seite würde ich da vielleicht auch noch beachten bezüglich der Kniegelenksposition, / Stellung, dass die Füße auch eher gerade nach vorne ausgerichtet sind und ich gleichzeitig auch einen Druckpunkt auf der Innenseite des Fußes habe, also auf dem Zehenballen, weil ich dadurch schlussendlich ermögliche, man muss dieses Hintergrundwissen nicht unbedingt haben, aber dadurch ermögliche ich letztendlich, dass sich Strom aufwärts in der Hüfte besser nach innen rotieren und dadurch auch in der Hüfte besser beugen kann, als wenn ich sozusagen auf die Außenkante kippen würde. Heißt, da würde ich schon darauf achten, dass wir diesen festen Druckpunkt auf der Innenseite des Fußes, im Grunde diesen Tripod-Stand, den wir bei vielen Übungen haben wollen, Ferse, Innenseite des Fußes, Außenseite des Fußes, dass wir das haben, aber eben auch die Innenseite nicht verlieren, die Hüfte ist sozusagen nach vorne ausgerichtet, sodass wir da eben auch einen Ausgangspunkt haben, von dem wir dann diese eigentlich angedachte Bewegung wirklich effektiv trainieren wollen. Weil wir wollen ja hier nicht Außenrotation, Innenrotation, wie auch immer im Hüftgelenk trainieren, sondern wir wollen primär Hüftbeugung und Hüftstreckung in den Vordergrund rücken. Heißt, da werde ich mich, wenn überhaupt, nur mit einer minimalen außenrotierten Stellung positionieren mit den Füßen, tendenziell aber eher mehr gerade nach vorne ausgerichtet.
Ja, wie du so schön sagst, das ist jetzt Hintergrundwissen, was man nicht haben muss. Aber genau das wollen die Leute natürlich hören, um den Kontext zu haben und es dann natürlich auch effektiver umzusetzen, allein in der Umsetzung, wenn man dann natürlich mehr weiß. Also grundsätzlich, genau, ich glaube, ich hatte mal gesagt, wir wollen so 20 bis 30 Minuten Episoden machen. Bin ich bei niemandem mit hingekommen. Mich ruft jetzt quasi die Gute-Nacht-Begleitung meiner Tochter. Ja? Deswegen, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weitermachen. Macht immer sehr, sehr
du musst
Spaß,
dich entscheiden, sich Arne. Bodybuilding oder Familie? Was willst du?
Das ist jetzt die schwere Entscheidung. Ne? Ich lege mich mit meiner kleinen
schwierig,
Tochter.
Schwierig, ja, sehr schwierig.
Ja, ich lese ihr was vor. Das ist keine schwere Entscheidung tatsächlich. Nicht mehr, überhaupt nicht.
Ja, sehr gut.
Eddie, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du die Zeit dir genommen hast für den Podcast und uns den Input gegeben hast. Du hast ja auch einen Podcast, ne? Haben wir vorher schon drüber gesprochen. Definitiv sehr, sehr empfehlenswert. Du bist auch bei Instagram. YouTube auch? Weiß ich gar nicht.
Aktuell kommt da eigentlich nur der Podcast. Kann sein, okay, dass Richtung Wettkampfsaison wieder mehr kommt, aber primär läuft da quasi der Podcast im Videoformat.
Okay. Ich werde aber alle Plattformen verlinken, die es gibt. Schaut da definitiv vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ganz klare Empfehlung, habt ihr jetzt auch gehört, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode beim nächsten Muskel quasi wieder. Freddy, ich danke
dir
nochmal und euch, schönen Tag.